Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Media Stories, dem Podcast von Google über Medien. Mein Name ist Holm Münstermann und im Wechsel mit Isa Sonnenfeld und Robert Richter laden wir EntscheiderInnen der Branche ein, um mit ihnen über Herausforderungen in der digitalen Transformation, ihre aktuelle Rolle, aber auch ihren Werdegang zu sprechen. Da ich selbst mein Berufsleben bei Bertelsmann begonnen habe und damals immer davon geträumt habe, eines Tages mal konzernintern zum strahlenden Premium-Verlagshaus Gruner und Jahr wechseln zu können, hat es mich wirklich berührt, als ich vor 2 Jahren sehen musste, dass die grünen Fahnen vor dem Gebäude am Baumwall eingerollt wurden. Umso mehr freut es mich jetzt aber, dass die Marke zurück ist und ich heute ihren Chef zu Gast habe, der auch noch den ganzen Transformationsprozess der Zusammenführung mit der neuen Mutter RTL Deutschland verantwortet hat. Hier ist Bernd Hellermann, CEO von Gruner und Jahr. Viel Spaß. Hallo Bernd, haben wir es ja doch noch geschafft hier mit dem Podcast-Treffen. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Bist du schon Podcast-Profi? Im Internet habe ich jetzt nur dein aktuelles Gespräch mit Frank Vogel gefunden von dem BAM-Interview. Das zählt ja nicht ganz.
Nein, ich bin tatsächlich kein Podcast-Profi. Insofern behandle mich gut, aber bisher fühle ich mich sehr wohl.
Das ist gut.
Deine Kanäle, deine Medien.
Wir fragen am Anfang ja gerne, was unsere Gäste zu Hause so an Medien konsumieren. Das aber auch an dich. Bei dir gehe ich davon aus, dass ein Stapel Zeitschriften neben deinem Sofa liegt. Und das Sofa ist wahrscheinlich sehr schick und teuer, wenn man schöner Wohnen verantwortet.
Schöner Wohnsofas müssen nicht schön und teuer sein. Das kann ich vielleicht als erstes aufklären. Schöner Wohn hat ja eine eigene Möbelkollektion. Die kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Aber sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, tolles Design, tolle Designer, aber eben nicht durchschlagend teuer. Das kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Was liegt bei mir neben dem Sofa? Natürlich die eigenen Publikationen, die ich gerne lese aus unserem eigenen Portfolio. Seit Jugendtagen begleitet mich eigentlich der Spiegel, so seit der Zeit, seit ich angefangen habe, damals Schülerzeitung zu machen, begleitet mich der Spiegel und ich bin Spiegelabonnent seit den Teenager-Zeiten und da hat eigentlich auch meine Zeit angefangen, wo ich so Medienmensch durch und durch und eigentlich auch begleiten mich Medien den ganzen Tag. Ich fahre viel Auto, da höre ich viel Podcast, seit neuestem auch bin ich auf Hörbücher bisschen umgestiegen, habe früher lustigerweise gar keine Hörbücher gehört, das erst seit neuestem. Im Urlaub lese ich sehr, sehr viel, aber da Bücher. Ich hatte früher mal Kindle und bin jetzt wieder auf die haptischen Bücher umgestiegen, weil das
schon schöner, ne?
Ja, ist schöner und das Leseerlebnis ist besser. Ich habe das Gefühl, ich kann es mir auch länger merken. Es geht dann nicht so schnell weg und ich mag einfach das Gefühl von neuen Büchern und gehe unfassbar gerne in Buchhandlungen. Und als ich Kindle hatte, bin ich immer in die Buchhandlung gegangen, habe die Bücher abfotografiert und sie mir dann beim Kindle runtergeladen. Ich habe die Bücher jetzt einfach wieder mitgenommen und das mache ich sehr, sehr gerne. Da lese ich meistens Thriller, Krimis, alles was spannend ist, von James Patterson bis Joe Nesbo. Das ist da so meine wirkliche Entspannung. Nochmal zum Sofa zurückkommen. Ich schaue auch lineares Fernsehen. Das heißt, wenn ich abends nach Hause komme und so ein bisschen den Abstand vom Büroalltag brauche, dann geht bei mir
Seppen.
Das lineare Programm an, ja, gar nicht viel Seppen. Seppen tue ich, also dann gehe ich wirklich in Informations- und Talksendungen. Also ich gucke Markus Lanz, Maybrit Illner, Maischberger. Darüber kannst du dich mit mir immer unterhalten. Am nächsten Tag über die Gäste und dann natürlich, ja, die Streamer, das, was ich in den Büchern mache, das mache ich auch bei Serien. Gerade habe ich geschaut von Netflix, Liebes Kind, eine unfassbar spannende, super gemachte deutsche Thriller-Serie. Also das ist dann für mich wirklich dann genau wie Bücher so ein bisschen abschalten, wenn man so ein bisschen runterkommen will.
Und Tageszeitung, dann Spiegel Plus oder?
Ja, das mache ich bei den großen Newsportalen. Ich hatte lange das Hangboer Abendblatt abonniert, habe aber festgestellt, weil ich viel unterwegs bin, schaffe ich das nicht mehr und von der Zeit nicht. Ich habe dann das Online-Abo eine lange Zeit gehabt, aber merke ich, dass ich meinen Medienkonsum eigentlich so über die großen Nachrichtenportale ganz gut stillen kann.
Dein Weg, deine Story.
Jetzt kennen wir uns seit vielen Jahren, aber mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, wo du herkommst. Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin ja jetzt 43, bin geboren in Frankfurt, also Frankfurt-Main in Hessen.
Ich komme aus Wiesbaden.
Dann waren wir mal Nachbarn quasi. Bin dann ein paar Mal umgezogen mit meinen Eltern. Aber wenn ich jetzt so sage Heimat, wir sind dann in Hannover angelandet. so zu meiner Gymnasialzeit, das heißt meine ganze Schulzeit und auch die ganze Teenagerzeit, die ganze Jugendzeit habe ich dann in Hannover verbracht. Das heißt, wenn ich jetzt in die Heimat fahre, dann fahre ich nach Hannover, ins schöne Niedersachsen.
Du hast nach dem Abi eine Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht, damals schon bei Gruner und Jahr. Bist dann aber nach Koblenz auf die WHU zum BWL-Studium gegangen. Da kommen ja sehr viele heutige CEOs her. Liegt das daran, dass es vielleicht nicht so ein krasses Studentenleben gibt, dass man eben mehr Zeit hat, sich ums Studium zu kümmern, deshalb auch besser wird und am Ende dann folgerichtig CEO? Oder woher kommt es, dass es so eine Brutstätte der heutigen Wirtschaftselite ist?
Ja, ich glaube, dass es diesen Zusammenhang mit dem Studentenleben nicht gibt. Vielleicht eher im Gegenteil. Also die Partys, die man an der WHU, ist ja keine, in der Tat, fallen da bei Koblenz, ist keine Weltstadt. Wenn man in Berlin studiert, hat man wahrscheinlich abends andere Möglichkeiten als dort. Das stimmt. Aber dafür sind die selbstorganisierten Partys im berühmten Gewölbekeller der WHU legendär. Und da bleibt auch, glaube ich, kein Auge trocken. Insofern wird da auch sehr, sehr gut gefeiert, aber klar auch viel gearbeitet. Ich habe mich damals aber bewusst für die WHU entschieden, nach der Ausbildung, die ich gemacht hatte, weil ich sehr gerne ins Ausland gehen wollte. Ich wollte Praktika im Studium haben. Das habe ich auch realisiert. Ich habe mir in verschiedenen Praktikas neben Medienbranchen auch andere Branchen angeguckt. War in einem Sägewerk, war bei der Lufthansa. Habe dann quergeschaut und war im Ausland dann in Französisch-Kanada, in Quebec, ein Semester im MBA-Programm und in England. Und das war eine tolle Zeit. Also das, was ich mir erhofft hatte von der WHU, genau diese Vielfalt, tolles Programm, tolles Curriculum, das hat sich genauso erfüllt. Und was ich am meisten mitgenommen habe von der Zeit, ist eigentlich das Netzwerk. In deinem Podcast hier waren ja, glaube ich, auch schon der ein oder andere WHUler zu Gast. Meistens kenne ich sie, weil man sie aus dem Netzwerk, aus dem ehemaligen Netzwerk kennt. Das heißt, da gibt es eine ganz tolle Community, die sich unterstützt und man kann eigentlich jeden der ehemaligen immer anrufen und man läuft sich immer wieder über den Weg. Also davon profitiere ich heute noch.
Also du bist dann aber nicht zum Sägewerk gegangen, sondern zurück an den Baumwall und hast als Assistent des damaligen Finanzvorstands, ich weiß gar nicht, wer es war, wie hieß er damals?
Achim Tardy war das. Genau, das war mein erster Chef dann bei Gruner und Jahr.
Bist dann ein zweites Mal bei Gruner und Jahr gelandet, aber dann richtig und wurdest in eine Beteiligung des Gesundheitsbereichs berufen. Das hieß damals Welldo, wenn ich das richtig weiß. Und später hieß es Vilua, jetzt heißt es, glaube ich, Significo. Trotzdem habe ich noch nicht so ganz verstanden, was sie eigentlich gemacht haben. Was hast du dort gemacht und was ist der Geschäftsgegenstand dieses Unternehmens?
Genau, nach dem Studium habe ich mich ein zweites Mal für Gruner entschieden. Da habe ich dann gemerkt, ich war immer Medienmensch und wollte in dieses Geschäft, auch wenn ich bewusst mich dann gegen andere Dinge entschieden habe. Ich hätte auch zur Lufthansa gehen können, aber habe mich dann für Gruner und Jahr wieder entschieden. Und nach der spannenden Zeit als Vorstandsassistent, das war damals Zeitungsbereich und Finanz, also war der CFO damals, war ja ein anderes Gruner und Jahr, als es heute ist, auch mit anderen Geschäften. Also nach dieser Assistentenzeit eher Corporate, eher Unternehmen von oben, einen der Vorstände begleiten, wollte ich dann ins operative Geschäft und ich wollte damals unbedingt ins Digitalgeschäft. Damals wurden mehrere Unternehmen gekauft in dieser Zeit, als ich Vorstandsassistent war, unter anderem Chefkoch, das ja heute noch zu uns gehört, Ligatus, später dann über verschiedene Wege in Outbrain aufgegangen und hieß damals tatsächlich noch nicht Welldo, sondern XXWell, XXWell.com war ein Heute würde man sagen E-Health-Geschäft. Das Kerngeschäft war Online-Coaching im B2B- und B2C-Bereich. Das größte B2C-Produkt online abnehmen über eine Webseite, damals auch noch keine App. Das war ja 2007, 2008 war das, als ich da hingegangen bin. Aus Hamburg nach Berlin gewechselt. Das war damals ein Startup, 25 Mitarbeiter. Das habe ich aber sehr, sehr bewusst gemacht, weil ich Digitalgeschäft lernen wollte. Und ich wollte unbedingt in ein Unternehmen, wo ich, also in ein kleineres Unternehmen, wo ich auch mal von außen nach dieser Corporate-Zeit auf unseren, den Baumwall drauf gucke, auf unser Geschäft drauf gucke. Und mich hat das damals fasziniert, nach Berlin zu gehen. Das Unternehmen wurde gekauft. Ich habe damals als Vorstandsassistent halt die Anträge gesehen, den Investantrag. Und da stand halt drin, dass ein Mensch von Gruner und Jahr Teil des Teams wird, da im Führungsteam, auf zweiter Ebene unter den Gründern, die drin geblieben sind. Und das habe ich gelesen und dann bin ich damals zu Julia Jeckel gegangen, die war Brigitte Verlags Geschäftsführerin, glaube ich, damals dafür zuständig und habe gesagt, du, ich finde das spannend, ich würde das gerne machen und das fanden alle irgendwie gut und dann bin ich nach Berlin gegangen und war dann plötzlich Teil eines Startups, 25 Mitarbeiter, haben das dann skaliert auf 70, 80 Leute, als ich dann gegangen bin. 6 Jahre später, es war eine wahnsinnig spannende Reise. Startup mit Transformation tatsächlich. Also da war nicht alles perfekt, sondern tatsächlich Mobile kam, Mobile Apps gab es da noch nicht. Social Media kam als Verbreitungsweg und Marketingkanal. Das mussten wir neu aufbauen. Es war ein komplexes Geschäft. Wie gesagt, B2C-Produkte wie den Brigitte Diätcoach in Partnerschaften betrieben. Das war auch für Gruner und der damals die strategische Ratio. Und Partnerschaften mit großen Krankenkassen. Ich glaube, bis heute bei dem Unternehmen gehört jetzt nicht mehr zu Bertelsmann, sondern ist inzwischen über einen Management-Buyout verkauft und auch, wie du gesagt hast, umgebrandet worden. War damals schon die Techniker Krankenkasse, die sehr fortschrittlich war in diesen Gesundheitsapplikationen. Und das war für mich aber eine spannende Zeit. Ne? Und das, was ich wollte, tatsächlich Digitalgeschäft, Digitalunternehmen von der Pike auf zu lernen, das hat sich wunderbar erfüllt. Und einer der Gründer hat zum Schluss zu mir gesagt, als ich dann sein Nachfolger wurde, so in der Mitte der Zeit, die ich dort verbracht habe, das waren so 6, 7 Jahre, hat er auf der Verabschiedung gesagt, als er sich von den Mitarbeitern verabschiedet hat und mich dann als Nachfolger quasi vorgestellt hat, hat er gesagt, was als größter anzunehmender Unfall oder als größter anzunehmender Unfall ausgesehen hat, nämlich dass jemand vom Gesellschafter dir reingesetzt wird. So ein junger Spund aus Hamburg und dann auch noch von so einem Verlag, das hat sich zum größten Glücksfall entwickelt. Und das übertrage ich jetzt mal auf mich selber, das war es auch. Das war eine unfassbar spannende Zeit, war sehr, sehr anstrengend. Das Wasser war sehr, sehr kalt, aber ich habe damals sehr, sehr viel gelernt in dieser Berliner Zeit.
Du hast dann ja 9 Jahre lang als nächste Station bis Mai 2022, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, dich um Publikationen rund um Familie und darin auch die Zeitschrift Eltern gekümmert. Parenting Media hieß es damals. Und hast die Zeitschrift Eltern auch geführt und als Chief Transformation Officer dann später an der Neuaufstellung des Verlagsgeschäfts unter RTL Deutschland gearbeitet und dabei entschieden, diese Zeitschrift auch einzustellen. Das muss hart gewesen sein, nach all dem Herzblut, was du wahrscheinlich über die Jahre da investiert hast. Erinnert mich ein bisschen an die Geschichte mit Julia Heckel bei der Financial Times Deutschland, die dir dann später als Vorstandschefin auch eingestellt hat. Wie war das für dich? War das eine besonders schwierige Entscheidung, weil du das so lange Jahre begleitet hast?
Da steckt natürlich Emotionalität drin, wenn man die Menschen, mit denen viele Jahre gearbeitet hat. Aber ich glaube, die Entscheidung war richtig. Unsere strategische Neuaufstellung war richtig. Und ich glaube, da muss man als Unternehmen drauf gucken, was ist gut für das Unternehmen und was braucht das Unternehmen und was müssen wir machen, um in eine gute Aufstellung zu kommen für die Zeit. Ich war ja damals die 9 Jahre, die du kurz zusammengefasst hast. Das war nicht nur Eltern. Ich habe bei Eltern digital angefangen, als ich dann aus Berlin gewechselt bin, quasi ins Stammgeschäft. Ich habe bei Eltern digital angefangen. Dann habe ich Elternprint mit übernommen. Eltern hat damals Verlust geschrieben, muss man dazu sagen. Hat damals schon Verlust geschrieben und habe dann später auch relativ kurzer Zeit dann die Chefredaktion mit übernommen. Dann später den Kinderbereich und dann in den Digitalbereich insgesamt reingewachsen. Das heißt, ich habe in dieser Zeit bei Gruner und Jahr eine ganz vielfältige Reise machen dürfen mit immer neuen Aufgaben, die dazukommen und habe, da ich ja eigentlich aus dem Digitalen kam, Printgeschäft gelernt, habe Redaktionen von innen gesehen, aber mich dann ganz klar entschieden, dass ich eher auf der Management-Seite bleibe, um dem Unternehmen eine Strategie und eine Struktur zu geben. Da war ich, glaube ich, immer besser drin, weil mir da so das letzte Fünkchen an Kreativität, da habe ich immer gesehen, da sind andere besser. Aber ich habe mich damals in dieser Zeit sehr, sehr viel ausprobiert. Und was mir, glaube ich, geholfen hat jetzt bei allen Entscheidungen auch, dass ich diese ganze Reise durch das Unternehmen tatsächlich gemacht habe. Ich habe unsere Stärken gesehen, ich habe unsere Schwächen gesehen und das hat mir, glaube ich, bei der Entscheidungsfindung oder bei der Entwicklung dessen, was wir jetzt auch an Entscheidungen getroffen haben, das hat mir sehr, sehr geholfen und ich glaube, da muss man einen kühlen, auch ein Stück weit einen objektiven Blick haben und auch von Dingen einfach Abschied nehmen. Und bei Eltern, ja, kann man sagen, hab ich dann eingestellt, aber auf der anderen Seite habe ich es ja mehrere Jahre geführt in unterschiedlicher Funktion. Und wir haben es aus der Verlustzone noch mehrere Jahre profitabel und sehr gut profitabel bei Gruner und Jahr führen können. Als dann aber die Wirtschaftskrise kam mit dem Ukraine-Krieg, Papierkrise, Energiekrise und steigende Preise und wir in die Inflation gegangen sind, haben wir gesehen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht. Wir können an Effizienzmaßnahmen nichts mehr machen und jetzt müssen wir in eine Neuaufstellung reingehen. Und das halte ich auch für den richtigen Schritt.
Wenn wir von Neuaufstellung sprechen, wie ist da der aktuelle Stand? Du warst ja als Transformation Officer dann hauptverantwortlich dafür. Wie steht's? Abgeschlossen?
ist abgeschlossen, ist organisatorisch abgeschlossen. Wir haben die Dinge, die wir jetzt am Anfang des Jahres angekündigt haben, also einen Teil des Portfolios zu schließen. Ungefähr 10% des Geschäftes macht das ja aus. Von der Zahl der Zeitschriften waren es mehr, weil es eher die kleineren Objekte waren und die Line-Extensions, die wir geschlossen haben, um Komplexität rauszunehmen und die nicht wirtschaftlichen Titel, und das sind häufiger die kleinen, weil sie wenig Skaleneffekte haben. Das macht ungefähr 10% aus. Die Titel haben wir geschlossen und auch die Restrukturierung umgesetzt. Die ist abgeschlossen. Wir haben die Titel, die wir verkaufen wollten, haben wir verkauft. Mit einer Ausnahmeart ist bei uns geblieben. Das haben wir auch beendet. Das heißt, dieser Verkaufsprozess, das macht ungefähr 20% des letztjährigen Geschäftes aus, haben wir auch abgeschlossen. Das heißt, auch da Haken dran. Das haben wir jetzt hinter uns, diese Phase. Und wir haben auch die Phase der Neustrukturierung der Geschäfte. Stern, Geo und Kapital sind ja Teil der RTL News Redaktion, Teil von RTL News geworden. Ein paar Betriebsübergänge stehen noch aus, aber formal ist das organisatorisch jetzt übergegangen. Und haben da eine neue News-Einheit gebildet und haben mit Gruner und Jahr eine neue Publishing-Einheit gebildet. Und ich sage bewusst das neue Gruner und Jahr, weil wir eine neue Strategie, eine neue Struktur umgesetzt haben. Da haben wir jetzt, sage ich mal, diese Reise, dieses neue Kapitel haben wir jetzt begonnen. Aber die vorbereitenden Maßnahmen, um da hinzukommen, die sind abgeschlossen. Und was wir auch gemacht haben, wir haben die Corporate-Bereiche, das heißt alles von Finanzen bis Personal, auch Marketingbereiche, übergreifend organisiert bei RTL Deutschland. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr in meiner Unit bei Gruner und Jahr als Einheit bei RTL Deutschland, sondern übergreifend für alle Geschäftsbereiche von RTL Deutschland organisiert bei RTL. Und das hilft uns natürlich in der Effizienz. Und das ist auch umgesetzt. Das heißt, wir sind jetzt wirklich, kann man sagen, jetzt seit Anfang September im neuen Zuschnitt unterwegs und implementieren jetzt Stück für Stück das, was wir vorhaben, unsere neue Strategie und unseren neuen Plan.
Trotzdem, wenn du jetzt mal auf die fast 2 Jahre, die du jetzt das Transformation Office geleitet hast, zurückblickst, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest an den Anfang dieses Prozesses, was hättest du anders gemacht?
Ja, ich glaube, man muss die Entscheidung ja immer im Kontext der Zeit sehen. Das sind ja Entscheidungen, die man trifft, die sind immer unter Unsicherheit und du kannst sie nur unter den Informationen machen, die damals zu dem Zeitpunkt, wo du die Entscheidung treffen musst, zur Verfügung stehen. Damals, als wir in den Merger reingegangen sind und wir eine Vollintegration geplant haben und auch mit dem gesamten Portfolio, das war ja das ursprüngliche Vorhaben, wussten wir natürlich nichts von Ukraine-Krieg, Wirtschaftskrise, dass die Printmärkte so schnell schwieriger werden, dass dann auch zum Teil für einige Geschäftsbereiche die Geschäftsgrundlage entfällt. So krass würde ich es formulieren. Das wussten wir natürlich zu der damaligen Zeit nicht. Wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir sicherlich auch den Integrationsmodus anders gemacht. Dann hätten wir das, was wir jetzt gemacht haben, nämlich eine Restrukturierung, eine Portfolio-Neuaufstellung mit den eben beschriebenen Maßnahmen, dann hätten wir das sicherlich schneller und dann hätten wir das auch früher gemacht. Aber du kannst ja nicht in die Zukunft schauen. Wir wollten das möglichst minimal invasiv machen und Stück für Stück über die Zeit machen. Auch die Veränderung, dass Veränderungen uns auch im Portfolio bevorsteht, das war immer klar. Das haben wir auch über Jahre gemacht. Aber die Geschwindigkeit hat sich verändert, weil diese externen Effekte dazu kamen. Und die haben wir natürlich nicht vorhergesehen. Im Nachhinein, natürlich mit dem heutigen Wissen, hätte man das anders gemacht, aber das Wissen gab es nicht. Insofern ist das Rückschau, lässt sich das nicht ändern. Aber natürlich haben wir dadurch ein Stück weit Zeit verloren. Es war auch schwierig für die Mitarbeiter, diese Phase der Unsicherheit. Das tut mir persönlich auch leid, weil das war keine einfache Phase. Aber ich glaube, jetzt haben wir letztendlich die schwere Entscheidung, aber richtige Entscheidung getroffen und sind jetzt, glaube ich, wieder in einem guten Tempo unterwegs.
Schöner Aspekt ist ja, dass es die Marke Gruner und Jahr wieder gibt. Wird es auch die grünen Fahnen demnächst wieder am Baumwall geben?
Also die Marke Gruner und Jahr gibt es wieder. Also am Baumwall weht eine RTL-Fahne, ganz klar, weil bei RTL Hamburg, sage ich mal, am Hamburger Baumwall, Standort von RTL Hamburg oder dann auch am neuen Gebäude, sitzt Gruner und Jahr als Einheit, sitzt aber auch RTL News mit den Kollegen von Stern, Geo, Kapital, sitzt die Adelines, sitzt der Deutsche Pressevertrieb, unsere große Vertriebseinheit. Das heißt, der Hamburger Standort ist nicht nur Gruner und Jahr, sondern das Gruner und Jahr im neuen Zuschnitt. Und wenn dort mehrere Fahnen wehen, dann weht dort auch Gruner und Jahr. Wenn man sich für eine entscheiden muss, dann weht über dem Gebäude RTL, weil es der Hamburger Standort von RTL ist, wo auch Gruner und Jahr sitzt. Das ist eine der Entscheidungen, die wir korrigiert haben tatsächlich. Erst Vollintegration, dann den Modus geändert, mit der Restrukturierung die Geschäfte neu aufgestellt und auch verschiedene Profit-Center gebildet. Das heißt auch Komplexität rausgenommen. Aber dann war für uns ganz klar, dass wir das Geschäft, über das wir jetzt ja auch sprechen hier, was mein Verantwortungsbereich ist, das ich jetzt führen darf, dass das Gruner und Jahr heißt, das war dann eigentlich relativ logisch. Da kommt wahnsinnig viel Identität her. Und da haben wir tatsächlich das Tempo in dem Sinne angepasst, dass wir gesagt haben, das korrigieren wir und die Einheit, eine der vielen Einheiten in Hamburg, die dann sitzen, soll dann auch wieder Gruner und Jahr heißen.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Nun aber mal den Blick auf das, was du heute verantwortest. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum CEO-Titel nach nicht mal 20 Jahren, seit du dort nur als Assistent angefangen hast und du bist als Auszubildende ursprünglich einmal gestartet in einem Unternehmen, in dem du als Chef bist. Also Respekt und herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, das hört sich so an, 20 Jahre. Ist es eine lange Reise? Ist es eine kurze Reise? Für mich fühlt es sich an wie eine sehr kurze Reise, weil sie, das habe ich ja eben beschrieben, über die verschiedenen Stationen unfassbar vielfältig und abwechslungsreich waren und immer wieder neue Dinge dazugekommen sind. Ja, und dafür bin ich auch dankbar. Ich bin auch dankbar, dass ich das jetzt machen darf, weil ich viele Dinge jetzt, die ich die letzten Jahre gesehen habe, die ich machen wollte, die ich jetzt auch realisieren kann und dafür jetzt die Freiheit habe. Insofern, ja, wurde mir das Vertrauen geschenkt und ich habe das gerne angenommen und mache das sehr, sehr gerne, weil ich dem Unternehmen, nicht nur Gruner und Jahr, sondern auch RTL und Bertelsmann, ich arbeite unfassbar gerne in diesem Konzern, weil es ein tolles Miteinander ist und habe diese Aufgabe deshalb auch gerne übernommen und habe mir gar nicht lange die Frage gestellt, ob ich das jetzt machen will oder nicht. Aber du hast schon recht. Ich habe mich als Azubi bewusst entschieden, zurückzukommen. Nach der Berliner Zeit bewusst entschieden, nach Hamburg zurückzukommen. Und das war jetzt dann wiederum die Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, diese Aufgabe jetzt anzunehmen und gerne zu machen.
Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, was du daraus machst. Also wie wollt ihr euch nach dieser abgeschlossenen Transformation jetzt aufstellen? Wie ist die Strategie, wenn ihr mal nach vorne blickst?
Also zunächst einmal mit dem Portfolio fange ich an. Wir haben das ja nicht nur nach Profitabilität entschieden und was verdient jetzt Geld oder kein Geld, das war ja sehr kurzfristig gedacht, sondern wir haben uns überlegt, wie bauen wir eigentlich den Publisher, das Medienunternehmen oder ein Medienunternehmen der Zukunft, das eine langfristige Perspektive hat. Die inhaltliche Klammer bei Gruner und Jahr ist das Zuhause der großen Lebensthemen, das heißt alle Marken, die wir im Portfolio haben, das ja auch weiter oder wieder wachsen soll, ranken sich um die großen Lebensthemen. Das ist das Familiensegment mit Geolino und Eltern. Das ist das Wohnsegment, schöner Wohnen, Häuser und Couch. Das ist das Frauen- und People-Segment mit Brigitte Gala. Von RTL haben wir jetzt noch VIP.de übernommen. Und daran sieht man auch schon, das ist im Foodsegment das Gleiche. Chefkoch und Essen und Trinken digital haben wir ja auch behalten. Wird ja von Chefkoch geführt, haben wir Kochbar dazu genommen. Portal, das bisher bei RTL, in der bisherigen RTL-Organisation entstanden ist, haben wir jetzt zu Gruner und Jahr dazu genommen, weil es halt thematisch passt. Das heißt, wir haben wirklich eine thematische Sortierung vorgenommen. Dazugekommen ins Portfolio ist auch Checkout Charlie als Affiliate-Geschäft mit den Produkten ShopMate und Sparwelt. Ist auch ein Team, das in Berlin sitzt, weil es auch zu diesen Lebensthemen, ratgeberorientierten Inhalten, die wir machen, sehr gut passt. Neu ist bei uns der Gesundheitsbereich. Wir hatten schon Mission Me als App-Publisher, haben jetzt Hello Health gegründet und der Bereich Kunst und Lebensart, weil wir uns entschieden haben, Art zu behalten und auch in die Zukunft zu führen. Das ist ein profitables Geschäft und das bildet so das neue Portfolio des neuen Gruner und Jahr. Und du merkst, das sind weniger Marken. Wir können uns darauf viel besser fokussieren und das sind die Marken, für die wir uns entschieden haben, für die wir einen transformatorischen Weg oder Neugeschäft in der Zukunft sehen, sei es im Digitalen, sei es im Commerce-Geschäft oder im Lizenzgeschäft. Das sind die Marken, bei denen wir uns zutrauen, mit den Investmitteln, die wir uns jetzt gegeben haben, dieses Geschäft in die Zukunft zu führen. Und das ist sozusagen die Klammer für das neue Gruner und Jahr. Das heißt, wenn du Familie gründen willst, Kinder bekommst, wohnst, isst, Work-Life-Balance-Themen hast, Gesundheitsthemen, gesund bleiben, gesund werden, das sind die Themen, in denen sind wir zu Hause. Und da setzen wir jetzt einen thematischen Fokus drauf. Und haben die Strategie, die wir jetzt machen mit diesen Geschäften, breiter gefasst. Das heißt, wir kommen natürlich aus den klassischen Print- und digitalen, auch zum großen Teil werbebasierten Geschäften. Aber das wollen wir jetzt deutlich verbreitern mit Schwerpunkt auf nicht nur Paid Content. Das ist, glaube ich, wichtig, insbesondere bei diesen Ratgeber-Themen oder bei diesen Lebensthemen. Insbesondere Paid Service und auch Commerce-Geschäftsmodelle, die wir da jetzt ergänzen, die wir zum Teil auch haben, auf die wir aufbauen können. Aber da wird das Geschäft jetzt viel, viel breiter werden und das strategische Ziel, Was dahinter steht, ist, wir wollen in einigen Jahren unabhängig vom Printgeschäft sein. Wir werden weiter Printgeschäft machen, aber wir wollen unabhängig vom Printgeschäft sein. Das heißt, starken Footprint im Digitalen haben und alle diese Marken sollen sich aus einem Geschäft, was sich weiterentwickelt, was auch eine wachsende Nutzerbasis hat, sollen sich die Marken nach vorne entwickeln. Und das ist so der strategische Rahmen, den wir der neuen Einheit Gruner und Jahr gegeben haben und den wir jetzt seit Anfang September zum Leben erwecken.
Aber lass uns da nochmal über die digitale Transformation reden, denn bisher gab es ja nicht so wahnsinnig viele Beispiele, wo sich Zeitschriften erfolgreich digital transformiert haben, die jetzt nicht im News-Segment spielen. Also eure klassischen Lebenswelten jetzt hier rund um People oder rund um Wohnen. Gib mal ein Beispiel vielleicht von den digitalen Erlösmodellen, wie sie Zukunft sein sollen. Du sagst jetzt schon nicht unbedingt Paid Content, also jetzt nicht die Gala unbedingt zum Abo machen im Digitalen. Aber was meinst du denn mit Paid Service? Wie sieht sowas aus? Gib mal ein Beispiel.
Also ein Beispiel ist Chefkoch. Ist zwar ein digitales Produkt, hatte auch eine Zeitschrift, die haben wir jetzt eingestellt. Aber Chefkoch haben wir jetzt angefangen, Chefkoch Plus zu entwickeln.
Das heißt, du zahlst für Rezepte, oder?
Du zahlst für Rezepte und das ist dann sind da keine nutzergenerierten Inhalte, sondern wirklich exklusive Rezepte, die du auf Chefkoch bekommst. Haben jetzt binnen kurzer Zeit in den letzten Monaten bereits 30.000 Abonnenten gewonnen. Wir bauen auf einem werbefreien Modell, wo wir schon 60.000 Abonnenten hatten. Das heißt, Chefkoch, das ist die transformative Reise von Chefkoch. Schöner Wohnen sind wir eben eingestiegen ins Gespräch. Gibt es schon ein großes Lizenzgeschäft? Das findet aber zum großen Teil im Retail statt. Wir haben einen relativ kleinen Schöner Wohnen Online-Shop, aber darüber jetzt wirklich die Reichweite zu nutzen und dann auch in den Funnel zu schieben und daraus dann zu konvertieren, das heißt wirklich eine Conversion herzustellen zu einem Paid Service bei Chefkoch oder zu einem Online-Shop bei Schöner Wohnen. Das ist die Reise. Bei Gala wird es wahrscheinlich eher, da werden wir jetzt investieren, in Richtung Social Commerce gehen, lifestyleiger zu werden, da auch Produktpartnerschaften einzugehen. Das wäre zum Beispiel die Reise der Gala. Bei der Brigitte werden wir sehr, sehr stark in den Bereich Paid Content. Zum einen werden wir versuchen, aber auch das Thema Masterclasses, was gut funktioniert, auszubauen, was sehr, sehr viel Abschlüsse schon bekommt, insbesondere über Social Media und über unsere redaktionellen Influencer. Das heißt, hier nutzen wir tatsächlich die Reichweite unserer Medienmarken, um sie zu konvertieren und nicht nur Werbeerlöse zu machen. Das ist die Basis unseres Geschäftes, das machen wir auch weiter. Aber diese Reichweite zu konvertieren in breitere digitale Geschäftsmodelle, das ist die Idee dahinter. Und tatsächlich diesen Nutzerfunnel so aufzubauen, wie das ein E-Commercer auch machen würde. Der würde ja auch, wenn er mehrere Produkte hat, den Kunden einmal in der Datenbank haben und dann versuchen, mehrere Produktangebote zu machen. Diesen Weg werden wir auch gehen, dass wir zum Beispiel auch einen Gala-Nutzer Richtung Schöner Wohnen bringen können und ihn dann in den Schöner Wohnen Online-Shop zu bringen oder sogar zu Chefkoch oder zu unseren neuen Gesundheitsangeboten, die wir erstellen. Das heißt, das ist die Idee. Jede Marke hat ihren transformatorischen Weg und die Geschäftsmodelle sind breiter als im News-Segment. Das ist richtig, was du sagst. News-Segment sind ja hauptsächlich Plus-Modelle und hauptsächlich klassische Paid-Content-Modelle. Da werden wir einen breiteren Weg gehen und haben aber schon, wie gesagt, siehe Chefkoch, erste Erfolgsbeispiele, wo das gut funktioniert. Und ich glaube, diesen Weg müssen wir gehen, damit wir in 5 bis 10 Jahren ein dauerhaft profitables und zukunftssicheres Geschäft haben. Ich glaube, da führt kein Weg vorbei. Es gibt ein paar internationale Beispiele, wo das gelungen ist. Wir haben uns viele Best-ofs angeguckt, aber das ist tatsächlich, ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen Pionierarbeit, die wir da vor uns haben.
Im Digitalen habt ihr auch tatsächlich viel ausprobiert, also Digital Only jetzt mal, keine Transformation. Ihr hattet früher den schönen Inkubator namens Greenhouse und habt da ein sehr erfolgreiches Digital Startup, ich weiß gar nicht, ob es aus Greenhouse geboren wurde, aber auf jeden Fall habt ihr 2015 App-like gestartet, das sehr erfolgreich zu sein scheint. Wie gelingt es euch? Also einerseits, was habt ihr mit App-like vor? Und dann, wie könnt ihr es schaffen, mehrere solcher Modelle in Zukunft auch nochmal aus der Taufe zu heben?
App-like ist in der Tat eine riesige Erfolgsgeschichte. Das ist nicht Teil von RTL geworden. Das heißt, das haben wir in Anführungsstrichen bei Bertelsmann als 100%-Tochter zurückgelassen. Und das hat folgenden Grund.
Das heißt, es ist nicht mehr bei Gruner und Jahr.
Es ist nicht mehr bei Gruner und Jahr. Es ist auch nicht bei RTL. Es ist keine Tochtergesellschaft von RTL, sondern es ist bei Bertelsmann Investments jetzt. Und da ist es auch richtig aufgehoben. Da sind auch die entsprechenden Investmittel und das entsprechende Umfeld. Weil App-like natürlich, das stimmt, dass es bei Gruner und Jahr entstanden ist. Aber es hat zu dieser transformativen Reise, die ich dir eben beschrieben habe, hat es nichts beigetragen. Also es war eine sehr breit gefächerte Diversifikation, sehr weit weg vom Kern. Das ist gut, dass das entstanden ist, weil das natürlich ein tolles Geschäft ist. Aber für diese transformatorische Reise oder jetzt für neue Geschäfte, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, die wir auch gründen wollen, rund um Hello Health oder den Gesundheitsbereich aufbauen, neue Innovationsbereiche schaffen, da hilft es uns tatsächlich nicht, weil es zu weit weg ist von dem Kern, über den wir sprechen. Und wir müssen natürlich die Learnings, die wir schon bei Innovation gemacht haben, bei Gruner und Jahr, und natürlich haben wir ein Greenhouse gehabt. Wir müssen uns aber natürlich auch selbstkritisch die Frage stellen, wenn das alles so gut funktioniert hätte und wenn da ganz, ganz viele Geschäfte und transformatorische Reisen für Marken rausgekommen wären aus dieser Organisation, die wir die letzten Jahre hatten, dann hätten wir wahrscheinlich das Problem, vor dem wir jetzt standen, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht gehabt. Deshalb haben wir einmal ausgewertet, wie wir das machen wollen und wie wir das anders machen wollen. Und wir haben uns jetzt entschieden, die Innovation für die Marken, die du kennst, Chefkoch, Brigitte, das heißt die großen ikonischen Marken bei Gruner und Jahr, dass wir die aus den Geschäftsbereichen selber machen. Das heißt, da haben wir jetzt crossfunktionale Teams. Es gibt auch keinen getrennten Print- und Digitalbereich mehr bei Gruner und Jahr, was wir ja lange Jahre hatten. Eigentlich bis zu dieser Veränderung gab es getrennte Digital- und Printverantwortung. Die haben wir jetzt aufgelöst. Das heißt, das ist jetzt ein Bereich, dort wird crossmedial, crossfunktional gearbeitet. Und da haben wir jetzt auch die entsprechenden Voraussetzungen, dort die Innovation aus den Teams rauszumachen. Und das wird für diese Marken passieren. Daneben organisieren wir aber Innovation bewusst separat. Das heißt, wir schaffen einen eigenen Bereich, den nennen wir Gruner und Jahr Next, wo wir nochmal neue Geschäftsmodelle und neue Segmente uns erschließen. Im Wesentlichen das Gesundheitssegment. Und das machen wir auch bewusst separat vom Stammgeschäft. Und diese duale Aufstellung ist im Grunde genommen mein Learning aus den letzten Jahren, wie wir es schaffen, die Investmittel breit zu verteilen, verschiedene Wetten auf die Zukunft einzugehen, eine Risikostreuung auch zu haben und Innovation auch an unterschiedlichen Stellen in der Organisation zu platzieren, damit man nicht denkt, die Innovation kommt nur aus so einem Innovation Lab. Ich glaube, das ist dann immer der Fehler, dass man denkt, die Innovation kommt aus so einem Lab und dann wird das Unternehmen davon profitieren. Das App-like ist ein gutes Geschäft, aber du musst halt Innovationen so organisieren, dass du eine inhaltliche Klammer gibst. Und das machen wir jetzt zum Beispiel mit diesem Gesundheitsfokus. Und dabei hilft uns auch diese übergreifende Strategie der großen Lebensthemen sehr, sehr stark, dass wir sagen, es gibt eine Gruner und Jahr-Strategie. Und dann bilden wir verschiedene Vehikel nah dran oder in den Stammgeschäften, aber auch ein Stück weit weg und bewusst separat organisiert, wie unsere neue Organisation Gruner und Jahr Next, die sich auf den Gesundheitsbereich konzentrieren soll.
Und ist Hello Health dann noch Teil von Next oder ist das schon erwachsen?
Hello Health ist noch nicht erwachsen, das ist gerade gestartet. Das ist sozusagen die Blaupause für Gruner und Jahr Next. Wir haben erst Hello Health gestartet. Das ist ja jetzt ein paar Monate am Markt. Wir sind sehr zufrieden mit den ersten Zahlen. Das ist ein internes Startup, nutzt auch nicht die zentralen Ressourcen.
Da zahlt man für ein Gesundheitsprogramm, oder?
Genau, das sind digitale Videokurse mit Einmalzahlung. Und wir nutzen starke Personalities, starke Persönlichkeiten wie Anne Fleck zum Beispiel, die diese Kurse dann macht, haben jetzt gerade Bas Kast unter Vertrag genommen, der auch Kurse macht. Und so haben wir verschiedene starke Gesundheitsexperten, die durch einen solchen abgeschlossenen Kurs führen. Pricing sind zwischen 149, 199 Euro. In der Größenordnung bewegt sich das. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben jetzt in wenigen Monaten um die 600.000 Euro Umsatz gemacht. Wir werden auf alle Fälle in Geschäftsjahr 1 die Millionen Euro Umsatz knacken. Das läuft sehr, sehr gut und da sind wir sehr zufrieden mit und ist übrigens auch etwas, wo uns RTL als Gesellschafter oder als Gruner und Jahr bei RTL, wo das sehr stark hilft, weil so eine Anne Fleck, die eines der Zugpferde ist, eines der Gesichter von Hello Health, wäre nicht zu uns gekommen, wenn sie nicht auch bei RTL Abspielfläche hätte. Und diese Abspielfläche zum Beispiel in Punkt 12, wenn sie dort auftritt, die hilft uns auch, weil sie ihre eigene Marke aufbaut und dadurch natürlich auch Zufluss kommt für das Programm, was wir dann bei Hello Health mit ihr machen, das Doc Fleck Programm. Und da merkt man, da funktioniert tatsächlich diese crossmedialen Synergien, da funktionieren die sehr, sehr gut. Und das, was bei Hello Health funktioniert hat, das werden wir jetzt kopieren und in weitere Segmente reingehen im Gesundheitsbereich. Das soll alles im Gesundheitsbereich sein. Und da haben wir uns eben als strategisches Klammer gesagt, okay, es muss ein großes Lebensthema sein. Wir haben uns die Themen alle angeguckt, auch schon im Rahmen von Hello Health. Und der Gesundheitsmarkt ist halt derjenige, der am stärksten wächst. Da gehen auch die meisten Venture-Gelder rein, auch im Startup-Bereich, auch international. Und da haben wir ein eindeutiges Right to Play. Wir können exzellente Inhalte produzieren, das sieht man bei Hello Health. Und gepaart mit einer Startup-Mentalität, ein bisschen auch getrennt von der Stammgeschäftsorganisation, glaube ich, haben wir eine gute Chance, dort neue Marken aufzubauen und diesen dualen Weg, den ich eben geschrieben habe, wirklich zu gehen, die bisherigen Marken zu transformieren und in die Zukunft zu bringen mit neuen Geschäften, aber daneben wirklich auch neue Marken aufzubauen. Und so, glaube ich, werden wir hoffentlich dann in ein paar Jahren drauf gucken können und sagen, okay, da ist uns was gelungen.
Das hat auch schon fast meine Frage beantwortet nach der Synergie ist der großen Zusammenführung Gruner und RTL. Also wird es demnächst Gala unter meinem RTL Plus Abo auf dem Bildschirm geben oder was siehst du darüber hinaus? Das meiste hast du schon beschrieben, aber als Hauptsynergie jetzt der Zusammenführung von Fernsehhaus. Also wo profitiert ihr davon?
Also RTL Plus ist natürlich ein riesiges Asset aus RTL Deutschland Gesamtsicht. RTL Plus als reiner Videostreaming-Dienst gestartet. Wir sind ja jetzt reingegangen, das haben wir gerade gelauncht und gerade läuft die große Marketingkampagne, die Multipurpose-App. Das heißt, neben Audio, Podcast, auch Musik kann man dort hören. Wir haben die Zeitschrifteninhalte unserer Zeitschriften, erstmal die Printinhalte reingebracht in RTL Plus. Das heißt, dort wirklich ein crossmediales Angebot zu einem sehr, sehr guten Preis zu haben, auch als Differenzierungsmerkmal gegenüber den anderen Anbietern. Das ist real und das ist ein riesiges Asset und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir mit unseren Publishing-Geschäften jetzt bei RTL sind, weil uns das definitiv helfen wird und wir uns gegenseitig befruchten werden. Ich meine, wenn wir 4 Millionen Kunden, die wir jetzt haben, verdoppeln auf 8 bis 9 Millionen Kunden, das ist ja der Leitstern bei RTL Plus und da sind auch unsere Inhalte dabei, in welcher Ausspielform auch immer, das werden wir ausprobieren, dann werden wir definitiv davon profitieren. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Assets und quasi hat bei uns jeder Produktbereich hat einen inhaltlichen Anknüpfungspunkt. Ich habe eben berichtet über den Gesundheitsbereich, Doc Fleck, Gala TV im Fernsehen, was wahrscheinlich die klassischste Synergie ist, die man machen kann. Du musst das nicht in einer Redaktion machen. Das war für uns eines der wichtigsten Learnings, die wir gemacht haben. Du musst das für uns in diesen Bereichen hier, in den Lebensthemenbereichen, in den Ratgeberthemen, musst du das nicht aus einer Redaktion machen, aber unter der gleichen Marke. Das machen wir im engen Schulterschluss mit den Kölner Fernsehkollegen. Im Kinderbereich nutzen wir die Lizenzen, die für Super RTL und das Kinderfernsehen eingekauft werden. Gerade Sesame Street, Mecca Builders wurde eingekauft für den Sender und auch für digitale Plattformen. Und wir haben daraus jetzt eine Zeitschrift gemacht im Kinderbereich neben Geolino bei Gruner und Jahr. Das heißt, da siehst du, dass aus der Zusammenarbeit mit den Kollegen in jedem Segment etwas entsteht, beispielsweise auch bei Chefkoch. Also wir sind mit Abstand der größte digitale Food Publisher, Chefkoch per se. Wir haben Essen und Trinken digital, wir haben Kochbar. Ich habe eben schon berichtet über Chefkoch Plus und was wir dann natürlich brauchen, sind exklusive Rezepte. Wo kommen die her? Von Sterne und Starköchen. Wo sind die? Die sind auf den Sendern bei RTL, insbesondere bei Vox. Und diese Rezepte wollen wir in Zukunft nutzen und über Chefkoch Plus distribuieren und damit Chefkoch Plus wachsen lassen und davon profitiert der gesamte Konzern. Das heißt wirklich diese, da könnte ich dir jetzt noch mehrere andere Beispiele nennen, wo wir diese inhaltlichen Überschneidungspunkte haben, die helfen uns sehr und deshalb ist Gruner und Jahr jetzt Fazit der letzten Wochen, Monate und auch der letzten 2 Jahre, bin ich sicher, dass es da sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt und auch Möglichkeiten gibt, von denen wir heute noch gar nichts ahnen. So, und darunter liegt ja, was ich am Eingangs einmal berichtet habe, das Thema Kosten, dass wir natürlich in eine effizientere Aufstellung gegangen sind, dass wir alle unsere Corporate-Themen, alle unsere übergreifenden Themen wie Buchhaltung, Finanzen, Personal übergreifend bei RTL Deutschland organisieren. Und das hilft uns wiederum auch in den Publishing-Produkten, weil wir diese Dinge günstiger machen können, effizienter machen können, Skaleneffekte nutzen können im Konzern. Und das hilft uns sehr, weil das Mittel frei macht, die wir dann wiederum in die Produkte investieren können. Das heißt, das wäre meine Antwort darauf. Ja, macht das Sinn? War das richtig, Gruner und Jahr zu RTL zu bringen? Aus meiner Sicht eindeutig ja. Das ist viel besser als die Variante Standalone allein in der Welt oder allein bei Bertelsmann unterwegs zu sein, das ist der richtige Platz. Das zeigt sich jetzt schon und da werden wir noch viele Anknüpfungspunkte finden.
Deine Meinung, deine Thesen.
Dann mal rausgezoomt auf den Markt, auf die Industrie. Du hast jetzt von den Synergien gesprochen, die man vielleicht auch braucht. Wo siehst du insgesamt die Zeitschriften als Standalone-Geschäft in den nächsten 10 Jahren? Jetzt gar nicht mehr nur auf Gruner und Jahr, es gibt ja viele Zeitschriften an diesem Markt, gedruckte Zeitschriften. Wird es die in 10 Jahren noch geben?
Ja, die wird es geben, aber das Zeitschriftengeschäft wird natürlich kleiner werden. Das ist auch in unseren Plänen antizipiert. Ich habe ja gesagt, wir wollen unabhängig werden von Print. Und Unabhängigkeit heißt ja nicht, dass wir digital only werden. Bei Gruner und Jahr aus einem digitalen Unternehmen, das so arbeitet, wie ich es dir eben beschrieben habe, da machen wir als Digitalunternehmen, ja, wir machen auch Zeitschriften und das werden wir auch in einigen Jahren noch machen. Aber es wird einen wesentlich kleineren Anteil des Geschäfts einnehmen. Ob das noch 20% sind oder 15% oder 25%, das wird die Zeit zeigen. Aber es wird einen kleineren Anteil annehmen, wo ich mir sicher bin, dass ein Zeitschriftengeschäft alleine kein sich veränderndes Mediengeschäft tragen kann. Also du kannst darüber kein Wachstum generieren. Das ist ein rückläufiges Geschäft. Du kannst das noch in kleinen Nischen machen, glaube ich. Aber du wirst damit kein Wachstum generieren können, keinen Wert schaffen können, auch aus Sicht der Gesellschaft dann nicht, wenn du das Standalone betreibst. Und deshalb bei uns ganz eindeutig die Ratio, dass wir, Gruner und Jahr war früher Print, hat digital mitgemacht. Diese Ratio haben wir jetzt umgedreht. Wir werden ein Digitalunternehmen. Das denkt eher wie ein E-Commercer und wir machen auch Print. Und das wird, glaube ich, die Logik der Zukunft sein, weil im Digitalen das Wachstum liegt. Das heißt, ich würde sagen, dass der Zeitschriftenmarkt natürlich weiter schrumpft. Ist ja kein Geheimnis, wenn man in den Verbandssitzungen ist, dann weiß jeder, dass binnen weniger Jahre sich der Markt nochmal deutlich verkleinern wird. Da müssen wir Strukturen drauf anpassen. Das ist für die Branche eine riesige Herausforderung, vom Grosso-System bis zu anderen Dingen. Da hat die Branche noch sehr, sehr viel Veränderung vor sich. Aber ich glaube, wir sind jetzt gut aufgestellt als Unternehmen, dass wir vom Produktportfolio das antizipieren, weil wir ja mit unserer Strategie das wollen. Wir wollen das, was wir im Markt sehen, wir wollen vor die Welle kommen. Wir wollen das voraussehen und das so gut machen, dass wir davon nicht überrascht werden. So. Und ich glaube, das haben wir jetzt durchgeholt nach dieser schwierigen Zeit.
Und ich merke, deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Du willst noch viele Jahre dabei bleiben und sehen, wie es ausgeht, oder?
Definitiv. Also mir macht das große Freude. Ich habe keinen anderen Plan. Ich habe diese Aufgabe jetzt sehr gern übernommen und mir macht das einfach Spaß, insbesondere nach meiner langen Zeit, die ich schon bei Gruner verbracht habe. Ich hatte ja schon gesagt, mir macht das bei RTL Spaß, diese Dinge, dieses Neuland zu entdecken und jetzt wirklich eine Strategie, die hoffentlich sich dann auch auszahlt, umzusetzen. Was klar ist, wir wissen nicht alles, was passieren wird. Wir hatten ja auch über Entscheidungen im Kontext gesprochen. Es werden wieder Dinge, Märkte werden sich anders entwickeln. Wir müssen wahrscheinlich umsteuern, Dinge anders machen. Aber jetzt diese Bewegung nach vorne jetzt zu steuern und zu verantworten nach dieser Zeit, also das ist im Moment das, was ich mache und das mache ich mit Freude.
Sehr schön. Dann viel Erfolg dabei, viel Glück und vielen Dank, dass du dabei warst, Bernd.
Danke dir sehr fürs Gespräch, Holm. Danke.
So, dann ist die Folge hier schon wieder vorbei, aber es ist gut zu wissen, dass Gruner und Jahr bleibt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mit Media Stories geht es in 2 Wochen weiter, dann mit Robert oder Isa, aber auf jeden Fall immer mit Protagonistinnen oder Protagonisten der Medienbranche. Bleibt dabei, folgt uns am besten auf Spotify oder eben da, wo ihr Podcasts hört. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.